ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Ups. Wieso geht das?
Nun ist es endlich wieder
weit. Kleiner Fauxpas.
Ja, endlich mal mit Profis arbeiten.
Ja.
So, bist du soweit?
Ja, ich bin soweit.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das war doch jetzt Absicht. Hör mal, dieser letzte Ton. Das hat sich so ja, gut angehört.
Ich schäme mich auch ein bisschen. Nein, es ist mein Temperament ging mit mir durch.
Ach so, ja, ich verstehe.
In Zeiten wie diesen, sage ich nur.
Ja, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag, heute zum Halloween-Special verkleidet als Olaf Scholz und Martin Mutschaski.
Verkleidet als
Robert Habeck. Ja, natürlich, Robert Habeck.
Habeck mit Bart heute.
Mit etwas längerem Drei-Tage-Bart als sonst. Ja, endlich wieder hier sein dürfen.
Ja, und nicht
können.
Nur endlich wieder hier auf YouTube, sondern ja, jetzt ganz frisch neu erstmals hier auch auf X.
Oder wie Boomer sagen, Twitter. Ne?
Aus Gründen.
Ja, wir haben.
Wir wollen ja nicht so enden wie die Joe Rogan-Sendung.
Genau, da ist ja was Furchtbares passiert.
Ne? Ja, nach so 40, 50 Millionen Klicks hat dann YouTube oder Google gesagt, nee, das ist jetzt nicht gut im Wahlkampf, müssen wir dann runterfahren.
Ja.
Womit sie ja erst recht nochmal Aufmerksamkeit darauf gelegt haben.
Ne? Streisand-Effekt.
Streisand-Effekt kennen wir. Also überhaupt dieser ganze amerikanische Wahlkampf.
Das
ist das nicht von vorne bis hinten nur noch episch?
Es ist, wie unser Kollege Koll immer zu sagen pflegt, die beste Staffel, die es bisher gegeben hat. Das hat er schon Anfang des Jahres. Das war Anfang des Jahres, war es schon abzusehen, dass diese Staffel etwas ganz, ganz Besonderes sein wird. Und wir werden über das Jahr hinweg nicht enttäuscht. Es ist
Von Joe Rogan bis Hulk Hogan, habe ich heute gesagt.
Ja.
Von McDonald's bis Müllwagen. Ne, da ist doch alles dabei. Das ist episch. Elon Musk wird jeden Tag noch besser.
Ja.
Man sitzt staunend davor.
Ja.
Und rechnet doch inzwischen. Also ich kann mir nichts mehr anderes vorstellen als einem nie dagewesenen Erdrutsch-Wahlsieg Donald Trumps.
Ja.
Ne? Also alles läuft darauf hinaus.
Also wir hatten uns ja in der Vergangenheit immer, naja, wie gesagt, Gedanken gemacht, was denn da jetzt noch kommt für ein großer Klops. Und es kam, also im Hintergrund oder beziehungsweise im Hinterkopf den Gedanken haben, dass hier diese für Donald Trump doch sehr gut laufende Kampagne, dass die doch so, dass die doch noch in irgendeiner Art und Weise wird sabotiert werden müssen können. Aber nichts ist passiert. Im Gegenteil, alles, was die Trump-Kampagne hinlegt, ist episch, ist nie da gewesen, ist von Vorteil für ihn, und alles, was die Harris-Kampagne so hinlegt, spielt ihm in die Schuhe. Also da ist nichts gekommen, nicht mal ansatzweise irgendetwas, was es Donald Trump hätte gefährlich
ein werden können. Rohrkrepierer nach dem anderen. Ne? Ich meine, wenn in Deutschland schon die Nazi-Keule nicht mehr funktioniert, hat sie natürlich in Amerika schon lange nicht mehr funktioniert.
Oh nein.
Und da fällt denen nichts anderes dazu ein, vor dieser epischen Veranstaltung im Madison Square Garden, als da zu sagen, hier Sportballast und ähnliches. Ne? Nazi, Nazi, Nazi. Es ist ja nur noch grotesk. Ja. Alle das geht nach hinten los. Dann McDonald's war ja schon, ich habe bei McDonald's gearbeitet, er arbeitet bei McDonald's. 10 Minuten. Der Bürgerbrater. Dann mit Müll, ne? Und das Verrückte ist ja, der Mainstream singt jetzt da drauf das Lied, ne? Jetzt ganz neu im amerikanischen Mainstream, auch jetzt im Deutschen seit heute, ich habe es mir eben ausgedruckt. Dass das jetzt sozusagen hier der alte Joe Biden, der hat mal wieder einen Fehler gemacht, hat das jetzt gesagt, hier mit dem Müll, ne? Ihr seid alles menschlicher Müll, ne? Ungefähr. Alle Trump-Wähler sind Müll. Und das war jetzt doch ein Fehler, der war einer zu viel und dadurch verliert sie jetzt die Wahl. Also so werden jetzt die Leute vorbereitet, ne? Also ganz, ganz grotesk, ganz grotesk.
Man nennt das, glaube ich, Predictive Programming. Also man gibt den Leuten schon Signale, wie es ausgehen wird.
Tagesschau heute Morgen als erste Nachricht, ein verbaler Fehltritt von US-Präsident Biden wird für Kamala Harris zu einem ernsthaften Problem auf der Zielgeraden. In einer Showanlage schlachtet Donald Trump Bidens Kommentar gnadenlos aus und so weiter. Also das ist jetzt der Punkt, nichts anderes, nur das ist jetzt der Punkt, dass sie vielleicht doch verlieren könnte, nachdem es ja wochenlang geheißen hat, sie ist die Wahlsiegerin.
Ja, ja, natürlich.
Und das Verrückte ist doch, also man hat doch jetzt immer mehr das Gefühl, dass das alles eine riesige Show war, eine gigantische Show. Ja, und von Anfang an war klar, Donald Trump gewinnt Erdrutschartiges. Mhm. Alles wurde dafür, alles passt zusammen. Mhm. Ich meine, sie haben, am Anfang haben sie diesen armen Alters, diesen senilen und kranken alten Mann da antreten lassen. Mhm. Was ja dann schon mitleiderregend war und wie die Leute dann Mitleid bekamen, das wäre ja noch zu seinen Gunsten gelaufen von lauter Mitleid, da haben sie ihn abgesetzt und haben die einzige Kandidatin der Demokraten an seine Stelle gesetzt, die in den Umfragen noch schlechter lag als Biden.
Nee, das stimmt nicht so ganz. Also man hat ja noch, bevor Joe Biden quasi abgesetzt worden ist, hat man ja Umfragen gestartet, welcher demokratische Kandidat denn die besten Chancen hätte, alternativ zu Joe Biden. Und da gab es, glaube ich, tatsächlich niemanden, der jetzt bessere Chancen gehabt hätte als Joe Biden selbst. Da waren welche, die waren aber durchaus
Obama natürlich.
Michelle Obama hätte tatsächlich bessere Chancen gehabt. Aber ansonsten, Michelle Obama hat ja von Anfang an klar gemacht, sie steht dafür nicht zur Verfügung. Moment.
Das ist auch eigenartig.
Ja, aber lass mich kurz ausreden. Es war so, dass die Kandidaten, die zur Wahl standen, ja, das waren dann, weiß ich nicht hier, meinetwegen Gavin Newsom aus Kalifornien oder hier der, wie hieß der nochmal? Name ist mir jetzt entfallen, der Gouverneur aus Pennsylvania. Also die hatten deutlich höhere Stimmanteile als Kamala Harris. Sie kam in Umfragen dann auf irgendwas mit 30% zu 45 gegen Trump. Also sie hatte dann tatsächlich, sie war dann in den Umfragen eher so im unteren Mittelfeld, um nicht zu sagen relativ ganz weit unten. So, und da hätte man durchaus jemand anderen nehmen sollen, der
ja, vor allem jemand, der nicht in der Regierung ist. Wenn man eine Wirtschaftskrise hat, dann hat's oder die ganze Inflationskrise, die die Amerikaner noch viel stärker haben als wir, dann ist es natürlich immer peinlich für die Regierung. Da verliert sowieso normalerweise die Regierung die Wahl. Und dann nimmt man doch nicht ausgerechnet die Vizepräsidentin, die in den Umfragen so schlecht dasteht und die schon vorher so schlecht dasteht und von der man weiß, die hat so viele Leichen im Keller, die ist so schlecht, ja?
Ja.
Da ist ja Baerbock noch eine Intelligenzlawine dagegen, ja?
Ja.
Also da fiel einem ja nichts mehr zu ein, dann wurde die auch noch so aufgebauscht, angeblich führte sie dann um 10 Prozentpunkte vor Donald Trump, hat angeblich dieses Duell gewonnen, dieses einzige Fernsehduell, was sie definitiv nicht gewonnen hat, aber es wurde so hingeschrieben. Ja. Also im Prinzip war doch alles. Man hat die ganze Zeit gedacht, in welchem Film ist man hier? Ne?
Ja.
Die ganze Zeit hat man das. Über Wochen, Monate denken wir, in welchem Film sind wir hier eigentlich? Ne? Und dann hat man immer gedacht, gut, kommt noch irgendwie was? Gut, dann kam dieses Attentat, echt oder unecht oder wie auch immer. Ja, weil wenn es eine große Show ist, dann war auch das irgendwie eine Sache, die jetzt am Ende natürlich Donald Trump, alles hat ihm genützt. Alles hat ihm genützt. Und jetzt diese epische Show, der Elon Musk wird jeden Tag besser. Es läuft ja nur noch drauf hinaus. Sie haben ja null Chance. Ne? Sie können gegen den ganzen Humor können sie schon lange nichts mehr dagegen setzen. Gegen die Bilder können sie nichts dagegen setzen. Von Fight bis, wie gesagt, Hulk Hogan und Joe Rogan und ich weiß nicht, was da alles aufgefahren wird.
Und McDonald's.
Ja, und McDonald's, es ist ja eins epischer, ein Bild ist epischer als das andere, weil eigentlich arbeitet man mit Bildern heutzutage. Ja, ja. Ne? Und was haben die für ein Bild? Und da musst du mal sehen, wie Harris gekleidet ist, wenn sie jetzt auftritt, die Bilder alleine. Da stimmt ja nichts. Ne? Das fällt ja sogar auch Leuten auf Twitter, also auf X auf. Von wem wird die beraten? Wie wird die dahingestellt? So in braun, so in blassen Braun vor so einer grauen Wand und so. Also es sieht furchtbar aus.
Oder dieses Interview, das sie gegeben hat, ich glaube tatsächlich, wann war das, CNN oder MSNBC? Sie hat doch ein Interview gegeben. Zusammen mit ihrem Buddy hier, dem Waltz. Und auch da gab es Leute, die dann ganz, ganz deutlich festgestellt haben, also dieses Bildarrangement während des Interviews, das war nicht nur grottenschlecht, das war schon gewollt. Ne? Also man hatte, um das nochmal Ihnen ins Gedächtnis zu rufen, also man hatte Waltz auf der linken Seite, die Moderatorin auf der rechten Seite und Kamala Harris in der Mitte. So, aber sie wirkte tatsächlich kleiner als Waltz und das ist entscheidend. Das darf nicht sein. Also dass jetzt hier der werdende Vizepräsident bildtechnisch eine tragendere Rolle einnimmt als jetzt Kamala Harris. Und im Hintergrund hat man gesehen, Redaktionsbüro, irgendwo stand noch eine Tasse herum. So geht man nicht mit einem Präsidentschaftskandidaten um. Ja, also sie kommt gerade mal vorbei, lass mal Interview führen. Weißt du, so.
Und alles sprach dafür, dass diese Dame komplett bedeutungslos ist. Und genau das hat man über die Bilder auch wissentlich und willentlich meiner Meinung nach auch kommuniziert. Ja, ja, und dann wird die ganze Zeit, unterhält sich ganz Amerika darüber, dass sie offenbar auch ein Alkoholproblem hat. Da gibt es ja auch genug Aufnahmen und Memes, die inzwischen da die Runde machen. Ne? Und was macht sie jetzt zuletzt? Sitzt mit dieser, die auch Präsidentschaftskandidatin werden soll, Gretchen Whitmer, wie die heißen, sitzen die an der Bar, nur Reporter drumrum. Und angeblich sagt die dann, zu Gretchen Whitmer, ja, wir haben ein Männerproblem im Wahlkampf. Und dann, oh, hier sind ja Reporter, ne? Hier sind ja Reporter. Shit. Ne? So, und das begleitet von ihrem Bier an der Bar.
Ja.
Ne? Der totale Fauxpas. Und ich sag mal, wenn du siehst die Kameras dahinter, du siehst alles da drumrum. Und dann sagst du, oh, hier sind ja Reporter. Man sitzt doch sprachlos davor, oder?
Ja, wie schon gesagt, die beste Staffel seit Ewigkeiten.
Boah, oder? Die Aufnahmen allein vor der Veranstaltung im Madison Square Garden, wo die Kameras da entlang laufen lassen, im Prinzip durch ganz New York gefahren, du siehst nur rote Mega-Hüte da.
Ja.
Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn. Ja, und eigentlich bleibt jetzt ja nicht mehr viel Zeit, dass jetzt noch irgendetwas passiert, was Donald Trump irgendwie noch gefährlich werden könnte. Was jetzt hier noch so einen großen Stimmungsumschwung bringen könnte. Also wir haben heute Donnerstag, Dienstag wird gewählt. Heute ist Halloween, deswegen das Halloween-Special. Ne?
Stimmt, da sind die Amerikaner sowieso versunken
in Halloween. Also die sind jetzt erstmal in Halloween, morgen sind alle verkatert.
Ja.
Ja, und dann ist noch das Wochenende. So, dann, wie gesagt, Wochenende, dann wird weiter Bier getrunken. Ja, und Dienstag ist dann schon die Wahl. Und eigentlich ist die Geschichte gelaufen. Also kommunikationstechnisch.
Ja, man sagt jetzt immer so, es sei denn, dann kommt ein Attentat, was diesmal glückt, ne? Nur dann versinkt Amerika ja wirklich im Chaos
und Bürgerkrieg. Dann ist wirklich Schicht im Schacht. Dann weiß man noch nicht mehr, was man machen soll. Ja, wer übernimmt dann? Finden dann die Wahlen überhaupt noch statt und so weiter?
Ne? Und das Verrückte ist, wo wir uns doch jetzt schon auch seit ein, zwei Wochen, ich war ja noch unterwegs, aber seit ein, zwei Wochen immer mal wieder drüber unterhalten, auch in Deutschland passiert ja nichts. Jeder scheint ja auf den 5. November zu warten. Ne?
Ja.
Die Welt hält den Atem an. Ja. So die Russen rücken so ein bisschen in der Ukraine ständig vor.
Ja,
die Front ist zusammengebrochen.
Moment, ne? Das ist auch interessant. Jetzt seit zwei, drei Tagen macht ja die, wie du gerade sagst, die Ukraine, da macht jetzt auf einmal die Nachricht, die Runde, ja, die Front sei zusammengebrochen. Genau,
aber so Lappalie nebenbei. Die Front ist übrigens zusammengebrochen.
Ja, und dazu muss man dann sagen, also die Front, die ist seit Monaten zusammengebrochen. Ja. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Es verhält sich eigentlich exakt so, also mit der Berichterstattung jetzt über die Ukraine, es verhält sich exakt so wie mit der Berichterstattung über diese Präsidentschaftswahl. Da wird halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Also ich für meinen Teil, ich glaube, dass die Umfragen natürlich entsprechend modifiziert worden sind, um jetzt zu suggerieren, dass Trump wahrscheinlich verlieren wird, genauso wie
Trump gewinnen wird.
Nee, verlieren wird. Okay. Man hat ja suggeriert über die letzten, man hat ja über genau die letzten Monate, also man hat zumindest nicht gesagt, sie gewinnt, aber man hat jetzt nicht den Eindruck versucht zu vermitteln, dass die Ukraine jetzt kurz vorm Zusammenbruch steht. Und dabei ist die Situation, also ob man jetzt den russischen Propagandamedien Glauben schenken darf oder nicht, also wenn man sieht, wie die Fortschritte da laufen, also dann sind das jede Woche, sind das diverse Dörfer, die da genommen worden sind. Und wie gesagt, nicht erst seit einer Woche, seit Monaten läuft das so, dass die Russen Stück für Stück nach vorne gehen. Dann gab es diesen, ich sag mal, PR-Stand mit Kursk. Ich glaube, auch daraus wurde jetzt nichts. Also die werden da jetzt zurückgedrängt. Und es scheint sich jetzt auch im Mainstream, sag ich mal, diesbezüglich ein Narrativwechsel zu bilden, also dass man dann jetzt doch zu der Entscheidung kommt, okay, da wird man jetzt in Zukunft anders drüber berichten müssen. Ne?
Aber kann es sein, dass schon seit Monaten die Ukraine nicht den Hauch einer Chance in diesem Krieg mehr hat und seit Monaten weder Joe Biden noch Kamala Harris eine Chance gegen Donald Trump hatten?
Exakt so,
ja. Dass das alles ein Riesen-Popanz war und der jetzt lustigerweise kurz vor der Wahl, so langsam werden die Leute vorbereitet, oh, da kommt jetzt was. Hier, Tagesschau, erste Meldung, hier übrigens, ja, Biden hat so einen schweren Fehler gemacht, oh, jetzt könnte es negativ ausgehen. Übrigens, die Front ist zusammengebrochen. Ja. Habt ihr schon gehört, die Front ist zusammengebrochen. Ne? So, und das Ganze zieht, und in Deutschland, ob die Koalition scheitert, dann die Koalitionsverhandlungen im Osten und so weiter. Mhm. Alles schwubbert so ein bisschen vor sich hin, wartet auf den 5. November auf eine neue Welt, in der wir dann am 6. November berichten, da kommen wir gleich nochmal zu, im 6. November 3 Stunden lang mit Ihnen zusammen die neue Zeit zelebrieren werden. Ne?
Stellen Sie das Bier schon
mal. Ich sage nur, pangalaktischer Frühschoppen der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
So wird es sein.
Tanz den Donald Trump.
Um das an dieser
Stelle. Für die älteren Zuschauer.
An dieser Stelle, wir werden am Mittwoch ab 9 Uhr live übertragen.
Für Sie. Auf YouTube und auf X.
Ganz live. Genau. Das wird dann ein,
stundenlang.
Und nicht nur wir beide, sondern Kollege Koll und Michael Werner, aka die Stahlfeder, sind dabei. Wir werden uns dann in Studio B einfinden, wo wir dann das
Dach. In den Büderich-Studios, in Studio B. Von da werden wir senden, live.
Genau. So. Und ja, wie gesagt, ab 9 Uhr morgens. Und
wir werden.
Seien Sie dabei, ne?
Wir werden munitioniert sein.
Ja.
Ne? Mit Essen und Trinken für Sie, dass es auch ein ordentlicher Frühschoppen wird. Ich hoffe, Sie machen sich auch bequem, nehmen sich den Tag mal frei. Es lohnt sich.
Unbedingt.
Ne? Auch Sie werden wir vielleicht ja nachts schon beginnen, ein bisschen Fernsehen zu gucken, allein um die Gesichter zu sehen. Ne?
Ja.
Allein um mal wieder die Gesichter zu sehen.
Kommentare
im deutschen Fernsehen, ja.
Ja.
Ja. Also, wie gesagt, es ist ja der reine Wahnsinn. Die Zeit steht still und alles läuft darauf hinaus. Ne? Alles läuft darauf hinaus, dass am Mittwoch Donald Trump erdrutschartig Präsident wurde, die Ukraine den Krieg verloren hat. Ja, und dann schauen wir mal. Ne?
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass alles gut wird. Ne?
Nein.
Vielleicht sogar im Gegenteil.
Nein, es wird
nicht. Aber es ist erstmal in gewisser Weise eine Zeitenwende, ne? in manchen Dingen.
Ja.
Und man merkt auch, sie stehen blank da. Sie stehen völlig blank da, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, weltweit.
Mhm.
Diese eine Seite steht völlig blank.
Mhm.
Was danach kommt, ist die andere Sache. Ne?
Ja. Ich sag mal Wendezeit. Ja.
Ja.
Das sind die neuen Wendejahre, die wir jetzt gerade scheinbar zu beobachten scheinen.
Wir haben ja unten schon mal so ein bisschen orakelt.
Ja, ne? Genau.
Wir haben ja schon mal orakelt, wie denken eigentlich wie denkt diese andere Seite, diese Hardcore-Ideologen, so ein Polenz auf X oder so, oder hier die Hardcore-Grünen, bekommen die das eigentlich mit, dass denen gerade sie sind auf dem Zenit ihrer Macht. Sie haben alle Stellen im Staat besetzt, bisschen Verfassungsschutz, Geheimdienst, hier alles, Verfassungsgericht, alles ist hier kommunistisch besetzt. Amerika ist kommunistisch, so, und jetzt kommt so ein Donald Trump und jetzt irgendwas bricht da gerade weg. Bekommen die das mit?
Ja und nein. Also ich denke, die Angst dieser Leute, die man ja wirklich an jeder Stelle erspüren kann. Also man sieht es ja. Es sind ja die Kommentare dieser Leute, die hier durch den Äther wabern. Man kriegt mit, dass diese Leute tatsächlich Sorge haben, dass Donald Trump Präsident werden könnte. Man will das nicht wahrhaben. Andererseits, man muss sich auch immer wieder sagen, okay, diese Leute, sprich diese Grünen und ihre ganze Bubble, die leben natürlich in einer unfassbar abgeriegelten Echokammer. Ja, also für diese Leute, weiß ich nicht, stellt sich die Realität vielleicht tatsächlich ein bisschen anders dar, als sie wirklich ist. Und ich glaube, zum Teil glauben die auch noch die eigenen Verheißungen, die sie von sich geben. Beziehungsweise man ist, wie sagt man das? Also ich denke, da stellt sich wohl jetzt ganz allmählich das ein, was man früher Bunkermentalität genannt hat. Man ist, wie gesagt, in dieser einen Echokammer und man ist auch, ja, also sich aus dieser Echokammer herauszubegeben, ja, auch rein gedanklich mal rauszubegeben, das ist tödlich, das könnte tödlich enden. Mhm. Genauso wie die Generäle und Hitler damals im Bunker gesessen haben, die gewusst haben, wenn ich jetzt rausgehe vor die Tür und mich mal umgucke, was da los ist, ja, da könnte mich die Kugel erwischen, da könnte mich die Bombe erwischen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen bewegen, nicht alle. Einige Leute sind wahrscheinlich immer noch vom Endsieg überzeugt. Ja, aber das siehst du ja auch an den Kommentaren. Ich sag mal hier, die sozialen Medien, die sind da immer wirklich ein wundervoller Indikator dafür, dass es halt, dass es jetzt gerade die Stunde der Fundamentalisten ist, wenn du so willst. Also die Fundamentalisten, die damals, 45, April, Mai 45, die immer noch auf die Straße gegangen sind, in Berlin auf die Straße gegangen sind, die junge Leute rekrutiert haben, an die Front geworfen haben, die denen Panzerfäuste in die Hand gegeben haben, um die anrückenden Divisionen der Russen doch noch irgendwie aufhalten zu können. Die haben noch an den Sieg
geglaubt. Ist ja übrigens in der Ukraine jetzt dasselbe, ne? Auch absolut. Da werden ja die allerletzten Alten und Jungen noch versucht zu rekrutieren. Die laufen weg, die haben gar keinen Bock mehr. Ne?
Es ist auch das, auch da gab es ja hier so einen Beitrag bei, ich meine, Welt TV, was seit, ich sag mal, seit wirklich Monaten, seit bestimmt Anfang des Jahres über die, ich sag mal, russischen Propaganda-Telegram-Kanäle gelaufen ist. Du hast halt, seit Monaten siehst du das, wie da Leute von der Straße weg zwangsrekrutiert werden, also wirklich mit Gewalt gepackt werden. Die kommen dann in irgendwelche Vans und dann werden sie in irgendeine Kaserne gefahren. Da werden sie dann so lange mürbe gemacht, so lange zusammengeprügelt, bis die sich dann bereit erklären an die, ja, was heißt bereit erklären? Die werden einfach an die Front geworfen.
Ja, und so, da und versuchen dann, sie bei nächstmöglicher Gelegenheit zu desertieren. Ne? Natürlich. Was sogar dann in der Springer-Propagandapresse inzwischen steht. Ganze Einheiten desertieren.
Ganz genau. Ukraine, ne? Ja, weil die Chancen einfach nicht mehr gegeben sind. Also der Krieg ist, wie gesagt, schon seit einiger Zeit eigentlich verloren und man tut, wie gesagt, alles. Man tut alles dafür, es doch noch irgendwie aufrecht zu erhalten. Und das geht eben nur noch über diese Zwangsrekrutierung von ich sag mal, potenziellem Menschenmet, weil das wird aus den Leuten da. Die werden einfach zerbombt, die werden zerschossen. Das ist furchtbare Bilder, die es da gibt. Ja, ja. Und dass jetzt auch auf einmal kurz vor der Wahl diese Maßnahmen, also sprich diese Zwangsrekrutierung auf einmal thematisiert werden, ja. Wie gesagt, vor ein paar Wochen noch hieß das ja alles Russenpropaganda, ne? Ja, das ist hier, weiß ich nicht, da wurde jemand verhaftet oder ja, sowas, keine Ahnung. Und auf einmal kommt man mit dieser Geschichte um die Ecke, die dann auf einmal auch den Leuten deutlich macht, also uns, den, ich sag mal, dem Otto Normalverbraucher, so, ja, Menschenrechte in der Ukraine, vielleicht ist das ja doch nicht alles so.
Und der Strohmann, der es schuld ist, wie hier jetzt der böse Biden, der blöde Biden, der noch einen Fehler gemacht hat ganz zum Schluss jetzt, der da diesen Müllausdruck hatte, ne, alle Trump-Wähler sind Müll, das ist jetzt in der Ukraine, ist das jetzt die Kursk-Offensive, ne?
Ja.
So, das hätte Zelensky nicht tun sollen. Da ist jetzt leider, das war jetzt leider der Fehler.
Ja.
Deswegen, haben wir leider den Krieg verloren. Ne? Ja. Da sind ein paar hunderttausend Ukrainer und Russen umsonst gestorben für irgendwelchen Schwachsinn, ja?
Ich glaube, das waren so 20.000.
Das ganze Land liegt in Trümmern, ne? So wie auch Donald Trump das an der Stelle wirklich sehr, sehr treffend und richtig immer wieder ausdrücken, es hätte nie passieren dürfen, diese Tragödie. Ne?
Ja.
Und natürlich ist das der Westen zu einem ganz gehörigen Teil mit Schuld. Und, und diese Leute alle, die verlieren jetzt gerade alles. Ne? Und das, wie gesagt, ich frage mich, wie die das realisieren, ne? Oder ob die noch an Endsieg glauben, so wie kurz vor Schluss. Ne?
Nun,
wahrscheinlich glauben die noch an den Endsieg.
Einige denken noch an den Endsieg. Das sage ich ja gerade. Da gibt es einige, die denken an den Endsieg, aber es wird wahrscheinlich auch innerhalb dieser innerhalb dieser Strukturen Leute geben, die vielleicht jetzt langsam, aber sicher gewisse Zweifel bekommen.
Ja, du musst dir mal vorstellen.
Auch mit den Zweifeln kommt die Angst. Ne? Also ich weiß, da ist doch jetzt neulich hier der Generalsekretär von den Grünen zurückgetreten. Hast du das mitgekriegt?
Nee,
schon wieder einer. Sven Giegold oder sowas. Der war doch Generalsekretär oder
wer? Nee. Ist das nicht der Staatssekretär vom Habeck?
Richtig,
weil der jetzt in den Bundesvorstand der Grünen geht? Der geht aber jetzt, glaube ich, in den Bundesvorstand der Grünen. Das war, glaube ich, der Trick.
Ach so.
Ja, ich glaube schon. Aber auch die Grünen. Ne? Wie gesagt, es ist ja wirklich schon lange nach Stalingrad, ne? Kurz vor der Kapitulation. Die sind erstmals seit sehr langer Zeit wieder unter 10%. Die FDP ist gar nicht mehr da. Egal, was sie jetzt macht. Wahrscheinlich wird sie vor Angst vor dem Tod jetzt Selbstmord machen, aus der Koalition aussteigen. Jetzt in dieser Chaoszeit, wenn sie gewahr werden, dass da was Neues kommt. Wie stehen die alle da? Ne? Wie steht so ein Scholz da? Ne? Wie steht die ganze Bundesregierung da? Nämlich nackt als das, was sie immer waren, als Pappfiguren, ne? Lächerliche Pappfiguren. Was war das für eine Mannschaft? Ne? Unvorstellbar, dieses letzte Aufgebot.
Ja.
Ne? Was wir hier seit Jahren mit offenem Mund bestaunen können, von Lauterbach über Faeser und wie sie alle heißen. Ja. Aber wie gesagt, ich frage mich immer, was denken die jetzt so gerade? Du hast recht, ich glaube, den Pipi in der Hose kann man riechen, ein bisschen, aber das sind so Gefühle bei ihnen und gleichzeitig versuchen sie wahrscheinlich, sich das rational noch immer irgendwie schön zu reden.
Ja, wie gesagt, Echokammer. Die Echokammer, die führt halt auch dazu, dass man sich so in einer gewissen Sicherheit wiegen kann. Ja, und man verdrängt natürlich.
Sie haben ja auch noch alle Macht mit.
Sie haben ja alle, sie sind ja überall. Sie sind ja überall drin und haben überall das Sagen und wie gesagt, da kommt dann wahrscheinlich auch das zum Tragen, was man Realitätsverlust nennt, so, oder Realitätsverdrängung. Ja. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das ist ja was ganz Normales. Also ich meine, das sehen wir auch an unseren deutschen Mitbürgern, wie sehr die Deutschen in der Lage sind oder gewesen sind, es immer noch sind, die Realität wirklich zu verdrängen. Also wirklich die Augen zumachen und einfach alles geschehen lassen. Wir haben das während Corona erlebt. Ja, also da wurden unsere Grundrechte wurden uns einfach genommen. Ja, die uns garantiert wurden vom hier Grundgesetz. Ja, die waren auf einmal nicht mehr da. Die standen zur Disposition. Standen nicht nur zur Disposition. Wir hatten sie einfach nicht mehr. Und die Leute haben nichtsdestotrotz die Scheuklappen zugemacht, Augen zu und durch, ne, ist alles egal, ne, man schützt sich durch diese Scheuklappen, man will der Realität da in diesem Sinne nicht ins Auge blicken, aber wie sagt ja schon Ayn Rand sinngemäß, ja, man kann zwar die Augen vor der Realität verschließen, aber nicht vor den Konsequenzen. Richtig. Und was wir jetzt gerade erleben, das sind die Konsequenzen, die jetzt einschlagen wie ein Bombenteppich auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg. Sie können es nicht mehr verdrängen. Sie können jetzt nicht mehr verdrängen, dass da jetzt beispielsweise VW drei Werke in Deutschland schließen möchte. Ja, zack, wie viel Tausende von Arbeitsplätzen da weg sind. Sie können die Augen nicht mehr davor verschließen, dass die Preise vermutlich in Zukunft weiter steigen werden. Ja, ich meine, apropos Preise, guck dir mal an, was hier auf den Finanzmärkten los ist. Was erleben wir seit Wochen, Monaten? Einen Anstieg von Gold. Oder ein Wertverlust des Euros, anders formuliert.
Ja, Bitcoin
oder auch Bitcoin.
Ja.
Ich glaube, hat vor ein paar Tagen wieder zumindest im Euro ein neues All-Time-High erreicht. Ich glaube, 68.000, vorher waren es 67.400.
In Dollar, glaube ich, auch.
Ja, ich glaube, in Dollar war es knapp vorbeigeschrammt. Aber sehr,
war
sehr
über knapp. 71.000 war, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das All-Time-High war bei 73.000 okay. Dollar.
So. Aber Gold ja auch, von All-Time-High
zu All-Time-High. Also es geht eigentlich die ganze Zeit steil bergab und man kennt sowas ja kaum. Also solche Entwicklungen und Silber hat nachgezogen unheimlich und das sind natürlich so für den Otto Normalverbraucher sind das ja, weiß ich nicht, der bringt das wahrscheinlich gar nicht in so einen Sinnzusammenhang mit der hier gescheiterten Finanzpolitik unserer Eliten. Wird er aber früher oder später dann doch noch viel, viel intensiver zu spüren bekommen als beispielsweise nach Corona, ja, oder während Corona, als die Preise durch die Decke gegangen sind. So, und diese
ein Lokal um uns herum schließt nach dem anderen. Ne? Also es ist ja wirklich diese Talfahrt Deutschlands, die wir seit Jahren jetzt hier erleben, ne? Die geht ja gerade in den Steilflug
über. Ja,
ne?
Ja.
Also so diese Achterbahn, die so langsam angefahren ist. Jetzt sind wir wirklich in diesem jeden Tag wird schlimmer.
Ne? Ja, das haben wir, ich glaube, Anfang des Jahres haben wir ja schon gesagt. Ja. Okay, dieses Jahr wird wahrscheinlich das Jahr sein werden, in dem jetzt eben doch formvollendet die Wirkungen dieser Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zum Tragen kommen wird. Und insofern, lustigerweise habe ich jetzt am Wochenende, da war ich beim Bundesparteitag der PDV, da habe ich auch einen Vortrag gehalten, eben, es ging um die Frage, wo wir jetzt gerade eigentlich stehen. Ja, und da habe ich auch diesen Generationenzyklus mit diesen 80, 90 Jahren, in denen sich alles wiederholt, das habe ich mal zur Sprache gebracht. Und es erscheint mir jetzt gerade so, tatsächlich, dass wir, wie gesagt, inmitten dieser Hard Times sind, die von diesen Weak Men kreiert worden sind. Aber diese Hard Times, die laufen tatsächlich schon deutlich länger als jetzt, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahre. Ne, ist meinem Fest.
Normalerweise laufen die dann 20 Jahre.
So ja, ich würde, ich sag mal, Hard Times 40 Jahre, Good Times 40 Jahre. So könnte
man das sagen. Achso, ja, aber bei den 4 Zyklen, dann erst die schlechten Männer oder dann, wenn es so langsam schlechter wird, die ersten 20 Jahre und dann geht es in Steilflug über die schlechten Zeiten, praktisch nochmal 20 Jahre,
genau.
Also zusammen 40. Und da sind wir jetzt irgendwo mittendrin.
Ne? Wir sind jetzt gewissermaßen am Ende dieses Hardtime-Zykluses, wenn man den jetzt als 40-jährigen Block betrachtet. Jetzt sind wir nämlich, und das nicht erst seit gestern, wir sind jetzt schon länger auf einem sehr, sehr absteigenden Ast. Ich sag mal, das fing grob mit der Euro-Rettung an, ja, oder vielleicht auch schon mit der Euro-Einführung. Da könnte man sagen, okay, wir haben die D-Mark quasi aufgegeben und da begann eben diese Phase des Abstieges. Ja, da hast du festgestellt, in den Nullerjahren, ne, Euro gegen D-Mark wurde umgetauscht und die Preise blieben nach der Ziffer her die gleichen. Und es nimmt einfach nur peu à peu an Fahrt auf. Wie gesagt, da hatten wir, wie gesagt, die Euro-Rettung, die Bankenrettung, Griechenland-Rettung und so weiter und so fort. Dann kam die Migrationskrise dazu, Atomausstieg und schließlich dann Corona. So, und jetzt befinden wir uns, glaube ich, vor der gewaltigen Wirtschaftskrise, die uns gerade ereilt und die uns jetzt die nächsten Jahre begleiten wird. Und ich denke aber nichtsdestotrotz, dass die Zeit, die uns jetzt bevorsteht, also sprich die kommenden, ich würde jetzt mal sagen, 3, 4, 5 Jahre, so könnte man das vielleicht perspektivisch einfassen, die werden jetzt anstrengend. Also ich glaube schon sehr anstrengend, aber danach haben wir die Möglichkeit, wieder aufzusteigen. Also, aber es muss halt, wie gesagt, erst noch viel schlimmer werden, damit auch wirklich der letzte Otto da draußen, der immer noch die Tagesschau guckt und an den Sieg von Kamala Harris glaubt, zumindest bis gestern daran geglaubt hat, damit er eben durch die ihn wirklich erfassende Realität begreift, dass hier etwas ganz, ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Und weißt du was? Es ist kein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich muss jetzt wieder an Anfang des Jahres denken. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass man auch den Deutschen beispielsweise so einen Javier Milei präsentiert. Einen Javier Milei, Präsident von Argentinien. Ich habe das auch auf dem Vortrag gesagt. Also mir kommt es einfach sehr, sehr merkwürdig vor, dass auf einmal aus Argentinien berichtet wird. Ja, also wie gesagt, ich wenn ich so zurückdenke an die vergangenen Jahre, also von vor 23, man hat aus Argentinien, so grundsätzlich aus Südamerika, hat man ja kaum etwas mitgekriegt. Ja, also da war Argentinien, da war die Inflation, war jetzt nie großartig Thema, das war halt immer ein und dasselbe. Und auf einmal wird dann, wie gesagt, kommt dieser Javier Milei ins Spiel und um nochmal daran zu erinnern, er wurde dann hier, wie gesagt, nach Davos eingeladen, warum auch immer, ich weiß es nicht, hat dann in Davos eine Rede gehalten und diese Rede, die wurde dann in Davos auch noch live übertragen, hier in Deutschland, synchronisiert und wurde dann enorm positiv begleitet durch den Moderator Ulf Poschardt. Und was wir auch, wie gesagt, in den letzten Monaten oder beziehungsweise in diesem letzten Jahr erlebt haben, dass der Begriff des Libertarismus immer mehr und mehr Fuß zu fassen scheint in dem öffentlichen Diskurs. Also man darf das jetzt nicht so verstehen, dass man jetzt, ich sag mal, den Libertarismus großartig toll darstellen möchte. Ganz im Gegenteil, die Zeit versucht ja immer noch hier diesen Sinnzusammenhang herzustellen. Libertarismus, Rechts, Nazis, das ist alles eine Soße. Ne? Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass hier eine Begrifflichkeit in den Raum geworfen worden ist, die auf einmal von unseren Mitmenschen erstmal wahrgenommen wird, und das ist schon mal grundsätzlich positiv. Jede PR ist gute PR, auch wenn sie schlecht daherkommt. Also der Begriff, der hat, denke ich, wahrscheinlich noch nicht bei einem Großteil der Bevölkerung, aber mir der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich hier und da erfasst haben, begriffen haben, ja, da gibt es noch eine andere Idee. Eine Idee, die, ich sag mal, über die Idee hinausgeht, dass es immer mehr Staat braucht und immer mehr Regularien und immer höhere Steuern, ja. Und das ist schon mal interessant. Und wie gesagt, ich denke, diese jetzige Staffel, diese heutige, also die diesjährige Staffel, wenn man das so will, wird hier wahrscheinlich tatsächlich die Wende einläuten. Und
ich habe da auch drüber nachgedacht, über diese Zyklentheorie. Ja. Ne? Ich glaube, der Horst Lüning hat da ja inzwischen auch drüber gesprochen und geschrieben und so weiter. Das findet ja auch immer mehr Anhänger. Ne? Und das ist ja so, die alle 80 Jahre sozusagen geht es einmal rum. Ne? Ja. So ähnlich wie ein Menschenleben, ne? Ja. Wo du also auch deine Jugendzeit hast, deine was weiß
Sturm-
ich,
und
deine
Drangphase.
Sturm- und Drangphase und dann irgendwie ein bisschen gesetzter und irgendwann geht es auch wieder bergab und so weiter. So, und wir hatten in Deutschland, klar, wir hatten den Krieg und Zusammenbruch, ne? Das waren die schlechten Zeiten, ja. Ne? Das weiß jeder. Und dann die schlechten Zeiten kreieren starke Männer. Ne? Und dann kamen eben Ludwig Erhard, Konrad Adenauer und so weiter, die Aufbaugeneration und die Trümmerfrauen und so weiter, haben das Land aufgebaut. Die starken Männer haben die guten Zeiten produziert. Ne? Dann hat man eben davon gezehrt in den 70er, 80ern noch, ne? Wenn du so willst. Das waren die guten Zeiten. Die guten Zeiten produzieren aber schlechte Männer, schwache Männer. Dann ging es so langsam, hat man gemerkt, ne? Dann ist halt hier der ganze Verfall, den wir da so in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Und die schwachen Männer produzieren wieder die katastrophalen Zeiten, die schlechten Zeiten, ne? Bevor es dann wieder aufwärts geht. Ne? Und dann habe ich überlegt, klar, bei uns war so dieser Zusammenbruch, die letzte Katastrophe, die war natürlich bis zum Hungerwinter nach dem Krieg noch, ne? Irgendwie sowieso schon ab Stalingrad und überhaupt die Kriegszeit, die furchtbare, und dann der Zusammenbruch die zwei Hungerwinter, glaube ich, Ende der 40er. Ne? Das waren alles noch die ganz, ganz schwierigen, katastrophalen Zeiten. Und dann kam Ludwig Erhard und ich weiß nicht,
mit wie den 50ern.
Die Amerikaner sind ein bisschen vorgezogen. Bei denen waren nämlich schon die guten Zeiten, dass das der Sieg im Krieg war. Ne? Die sind ein bisschen vor uns. Das erklärt übrigens viel, weil wir immer sagen, in allem, was so passiert, die Amerikaner sind irgendwie immer ein paar Jahre vor uns. Ne?
Oder alles, was in Amerika passiert.
Alles, was in Amerika kommt hier hin. Das ist doch schon, diesen Spruch kennen wir doch schon seit Jahrzehnten.
Ne? Eben.
So, und eigentlich passt das. Wenn tatsächlich der Zyklus bei denen ein bisschen vorgezogen ist, dann haben die diese schlechten Zeiten schon fast hinter sich, dann kommen nämlich jetzt die guten Männer. Und dann guck dir mal so einen Elon Musk an, der gerade über sich hinaus wächst. Und wie stehen die denn alle? Ich meine, über Donald Trump kann man denken, was man will, aber irgendwie ist er auch ein starker Typ, ne?
Also der kann zumindest so, Kampagne, ne?
Dann hast du diese Memes sprechen ja für sich, diese Typen, der Kennedy, der eine Type ist, ne? So, da siehst du, oder auch hier in Argentinien halt
Javier
Milei, ne? Während das hier eigentlich noch nicht zu erkennen ist, ne? Hier sind wir jetzt noch im freien Fall. Und dann warten wir auf die starken Männer, die irgendwann kommen. Ne? So ein bisschen habe ich das Gefühl. Und demnach, klar, die Amerikaner, die ziehen jetzt an der Reißleine, da tut sich jetzt was. Während wir auch, nach dem Wahlsieg von Donald Trump, sieht es ja nicht unbedingt für Deutschland gemütlicher aus, für die deutsche Wirtschaft schon gar nicht. Also wenn der mit seinem Zollunsinn da wirklich ernst macht, ne? Dann aber Brustmahlzeit, dann ist noch schlimmer für die deutsche Wirtschaft. Aber da müssen wir halt durch. Ne? Also durch die Katastrophe müssen wir wohl durch. Und dann ist aber wirklich alles dafür vorbereitet, das stimmt. Das sehe ich auch so, dass dann die starken Männer wiederkommen. Und übrigens, dass die starken Männer wiederkommen, das sehen wir übrigens auch sowohl in Amerika jetzt bei den ganzen Umfragen und Wahlergebnissen, als auch in Europa und Deutschland schon in den Wahlergebnissen, nämlich, dass die Männer auf einmal gegen die alten Eliten wählen. Mhm. Die Frauen sind noch auf der alten Seite. Die haben es noch nicht gecheckt. Ne? Aber die starken Männer, die wachsen schon nach. So intuitiv, aus dem Bauchgefühl heraus, sind die Männer schon richtig, stehen schon auf. Mhm. Ne? Die wählen schon, Männer wählen zu 60% bald Donald Trump. Mhm. Ne? Hier wählen sie AfD und ich weiß nicht was. Mhm. Oder haben sowieso die Schnauze voll von Politik. Mhm. Das wäre noch das Beste. Mhm. Ne? Und während die Frauen noch irgendwie, gerade die jungen Frauen, immer noch da mitlaufen. Ne? So die, ja. Aber das ist interessant. Da siehst du schon, dass da was wächst, dass da was kippt.
Ja, es ist schon, also ich nach meinem Empfinden, ich sehe das hier in Deutschland auch so, dass hier schon etwas gekippt ist. Also es ist, man muss sich ja tatsächlich doch mal immer mal wieder vor Augen führen, welche Umfrageergebnisse da zutage gefördert werden. Um nochmal daran zu erinnern, wir haben zwei ehemalige Volksparteien, die kommen zusammen nicht auf 50%.
32, bei weitem nicht, glaube ich.
Ja, 32% für die CDU und 16% für die SPD, das sind 48%. Das waren mal unsere Volksparteien und das ist noch gar nicht so lange her, dass eigentlich diese beiden Parteien früher mal, ich sag mal, die Wahlen untereinander ausgefochten haben. Und jetzt geht es gar nicht mehr, die können gar keine Wahl mehr gegeneinander führen. Die können doch nur noch zusammen. So, und ich sag noch mal, hier in Deutschland ein Stalingrad-ähnliches Erlebnis waren die Ostwahlen. Auch wenn die jetzt an und für sich erstmal keinen allzu großen Effekt zu haben scheinen. Aber was sehen wir denn jetzt gerade im Osten?
Aber das ist ja auch der Punkt.
Verzweiflung.
Ja, Verzweiflungstat. Und auch da steht's still, ne, im Moment. Also, und es passiert vor allen Dingen das, was ich auch schon mehrfach hier auch an der Theke gesagt habe. Die Frage ist, ob Wagenknecht sich gegen ihre Basis durchsetzt, ne. Also, offenbar in Thüringen wollen die Leute unbedingt da die Koalition mit den verbrauchten Kräften machen, während Wagenknecht sagt, ihr, das dürft aber gar nicht.
Ja.
Und dann wollen wir mal gucken. Also, vieles steht ja immer noch still. Was passiert denn nach dem 5., 6. November? Ne? Also, mich würde nicht wundern, wenn dann das, von mir aus muss sie dann ihre Leute dazu zwingen. Ich weiß nicht, ob sie die Möglichkeit dazu hat, aber vielleicht ist es ja so, dass dann auf einmal heißt, ja, sagt dann Wagenknecht, ich habe ja immer gesagt, mit Höcke geht nicht. Mhm. Aber Höcke kommt dann und sagt, ja, hör mal, ich bin ja sowieso so ein Freund von, wie heißt der in Holland, Wilders. Wilders, ne? Ja. Wilders, der hat das auch so toll gemacht. Da ist jetzt eine Expertenregierung, der ist ja gar nicht in der Regierung.
Ja.
Du musst ja gar nicht mit mir. Ja. Ne? So, und dann machen wir hier mal was ganz Neues. Mhm. Ob das dann unbedingt so gut ist, ähnlich wie bei Trump oder so, ist alles eine andere Frage. Aber es kommen wilde neue Zeiten auf uns zu, glaube ich.
Neue Konstellationen. Neue
Konstellationen.
Ja, man darf gespannt sein. Wobei, wie gesagt, was jetzt hier Wagenknecht angeht, ich bin da ja noch immer so relativ der festen Überzeugung, dass diese Parteineugründung des BSW, wie soll ich sagen, noch mal so ein letztes choreografiertes Manöver gewesen ist, um doch noch die alten Kräfte irgendwie am Ruder zu halten. Ja, also es liegt eigentlich auf der Hand. Du hast ja mitgekriegt, es gibt innerhalb der CDU ja Kreise, die sagen so, nee, also hier mit dem BSW, das geht überhaupt nicht, also gar nicht. Das sind personell wie ideologisch dieselben Leute, mit denen wir einen Unvereinbarkeitsbeschluss beschlossen haben.
Dingen.
Sprich mit der Linken. Und ja, wie gesagt, der zählt jetzt auf einmal. Das ist, ich meine, es ist doch für jeden offensichtlich. Es sind dieselben Leute, es ist dieselbe Ideologie. Jetzt geht's aber auf einmal mit
denen. Nee, es ist ja noch schlimmer. Es ist ja, genau, die haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken gehabt.
Ja.
Und der von der CDU aus gesehen, mit Abstand schlimmste Teil der Linken in jeder Frage.
Ja.
Ist die Wagenknecht-Abspaltung.
Ja.
Und mit denen sagen sie jetzt, aber das wird gehen.
Das geht.
Viel eher müsste es ja mit der Restlinken gehen.
So gesehen, ja. Ne? Aber da gibt es keinen Beschluss, also kann man das ja machen. So, und ich glaube, was da jetzt gerade, wie gesagt, ich mag mich da auch irren, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Geplänkel, was da jetzt beispielsweise in Thüringen stattfindet, dass das auch wahrscheinlich nur vorgeschoben ist und wahrscheinlich auch nur Show ist, die man uns da vorlegt, damit jeder irgendwo sein Gesicht wahren kann, also dass beispielsweise das BSW, das ja angetreten ist, um die, wie soll ich sagen, die alten Kräfte abzulösen, ja, also die Leute haben ja das BSW eben genau deswegen gewählt, die wollten kein weiter mehr so wie bisher, die wollten halt etwas Neues, so, und jetzt, wie gesagt, sieht das BSW die Möglichkeit, sich da in eine in einer Koalition einzubringen, dummerweise mit den alten Kräften. Und jetzt muss man irgendwie gesichtswahrend irgendwelche Ergebnisse herausbekommen.
Dieses Gesichtswahren wäre aber, realistisch gesehen, hat sie nur eine Chance, die Wagenknecht-Gruppe oder Wagenknecht selber, dass sie mindestens in einem der drei Länder den ganz großen Schritt geht. Den Rest vielleicht versucht, von mir aus. Aber was weiß ich, in Sachsen oder wie auch immer, einmal tatsächlich den Sprung wagen. Und dann tanzen die Verhältnisse, dann wird der Rundfunkstaatsvertrag gekündigt. Dann wird Corona aufgearbeitet. Gut, das Außenpolitische ist sowieso ein Witz. Das ist alles nur Rhetorik.
Aber
damit wird die CDU geärgert.
Aber guck mal, das meine ich. Nee, genau darum geht es. Ich meine, das ist nur Show.
Ja.
Es geht doch gar nicht um Außenpolitik. Ja, da geht es um, wie gesagt, diese eine Friedenspräambel.
Ja.
Ja, ich glaube, Wagenknecht hat es ja so formuliert, man möge sich doch bitte von Friedrich Merz und seiner Position diesbezüglich distanzieren. Wird niemals passieren, ja. So, also ich weiß schon, sie hat sich da so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber mit dieser ganzen Show, mit diesem ganzen Popanz, liefert man ja auch Mario Vogt, Mettbrötchen Mario, den ersten Wahlverlierer dieser Thüringen-Wahl, liefert man natürlich auch ein Motiv, dass er gesichtswahrend mit diesen Leuten eine Koalition bilden kann. Weil dann heißt es auf einmal, ja, okay, hier diese Maximalforderung nach dem Motto hier, Friedrich, dass wir uns hier von unserem Friedrich distanzieren, haben wir natürlich nicht gemacht. Ne? So alles andere bleibt dann unterm Teppich. Dann wird sozialistisch-kommunistische Politik gemacht oder ein sozialistisch-kommunistisches Regierungsprogramm beschlossen. Aber Maximalforderung wurde abgelehnt. Mario Vogt steht dann als der sogar die Kommunisten besänftigen kann, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, aber also, was passiert in der CDU wirklich? Gut, das ist eine tote Partei, ist alles klar. Aber trotz alledem, irgendwelche Restkräfte muss es da noch geben. Ja. Was machen die eigentlich nach dem Erdrutschwahlsieg von Donald Trump, so er denn kommt am Dienstag? Ne? Was machen die in der neuen Welt? Sagen die tatsächlich weiter jetzt hier, wir machen mit den Kommunisten weiter?
Nein, 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 ganz und gar nicht. Also was haben wir beobachten können? Das war, glaube ich, schon letztes Jahr der Fall. Das war noch während der parteiinternen Ausscheidung, wer denn jetzt Präsidentschaftskandidat werden wird. Da sind ja schon Delegierte der CSU nach Florida geflogen und haben sich dort mit ich sag mal, dem Zweitradikalsten getroffen, nämlich hier
von Florida, ne?
DeSantis, genau. So, da hat man sich getroffen und man hat damals auch schon, genau, da haben nämlich auch die Linken versucht, ihnen einen Strick daraus zu drehen. Erinnerst du dich noch?
Ja.
Da hat man gesagt, ja, wie können die sich nur mit diesem Rechtsradikalen treffen, ja? Haben die, und ich glaube, da hat die CDU zum ersten Mal seit Menschengedenken richtig reagiert und hat gesagt, ey, von euch lassen wir uns doch nicht vorschreiben, mit wem wir uns unterhalten, mit wem wir uns treffen. Ja, man hat also seitens der CSU, die ja auch über sehr, sehr enge Verbindungen in die USA verfügt.
War nicht Jens Spahn beim Parteitag von Trump? Ich glaube schon, ne?
Das kann sein, da bin ich mal gar nicht so, ja,
ja,
ich glaube schon.
Ja.
Das ist möglich.
Also solche gesagt, Sachen, ne?
Solche Sachen sind da längst entschieden. Also solche, man weiß genau, okay, ohne die USA läuft hier gar nichts und die wissen hundertprozentig, mit diesem Mann werden wir uns jetzt arrangieren müssen. Wir werden uns mit den neuen Kräften arrangieren müssen. Wir werden uns mit diesen neuen Machtverhältnissen arrangieren müssen. Und da bringt es jetzt nicht viel. Und das beobachten wir ja auch. Also ich meine, Friedrich Merz hat jetzt hier zwar hinausposaunt, dass er, der ist aber auch ein, darf ich wieder nicht sagen, sonst werde ich angezeigt, aber egal.
Lauch darf man sagen.
Ja, Lauch darf man, glaube ich, sagen, aber da hat er sich wieder herausgelaucht und meinte dann, ja, er wäre ja, hat er das nicht gesagt, hier für Kamala Harris oder sowas, er würde den Wahlsieg einer Kamala Harris bevorzugen, meinte dann auch, ja, mit
Putin
mit
ja hier, auch.
Ja. Ja, die Iraner aber auch. Ja. Die hoffen alle auf Kamala Harris. Naja, egal, wie dem auch sei. Ich glaube, da hat Friedrich Merz nach außen hin, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, er hat nach außen hin diesen Lauch gegeben.
Ja,
gegeben. Ich betone das, gegeben. Um irgendwie in dieser jetzigen Umbruchzeit doch noch nicht völlig wegfrittiert zu werden, ja, von den bösen Medien hier in Deutschland. Ja, stimmt, da habe ich mir ja so eine Notiz gemacht. Und zwar ist ja neulich.
Hast du Notizen gemacht?
Ja, aber natürlich habe ich mir Notizen gemacht.
Etwa mit einem Stift, einem wunderbaren Schreibgerät der Firma, der Gruppe Hörner?
Natürlich, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Das war sowas von schief, aber ich glaube ganz schön. Ja, nee, wie gesagt, also...
Haben wir gar keine Hörnerstifte hier?
Nee, du hast, glaube ich, das eine Etui, aber Einblendung jetzt. Ja, genau, du hast das Etui, glaube ich, mitgenommen. Aber wisst ihr was, der Herr Hörner kommt ja zu uns auf die Konferenz.
Aber jetzt mal nicht alles zusammen, Einblendung jetzt,
ja, genau.
Weil Sie können ja... Diese wunderbaren Schreibgeräte der Firma Hörner können Sie bestellen, wenn Sie unten auf den Link klicken.
Ja.
Und wenn Sie Freiheit 10 eingeben, als treue Zuschauer des Dachtheken-Duells, bekommen Sie 10% Rabatt.
Genau.
Nehmen Sie das mit.
Richtig.
Ist auch ein wunderbares Geschenk jetzt in der Vorweihnachtszeit.
Richtig, so.
Und der Herr Hörner persönlich
kommt auch zu uns auf die Usedom-Konferenz. Meine Damen und Herren, Usedom-Konferenz. Einblendung jetzt. Heute ist der letzte Tag, an dem Sie sich anmelden können.
Heute bis Mitternacht. Die Eieruhr tickt.
Alle Bestellungen werden noch angenommen. Und ja, wie gesagt, wir erwarten wirklich ganz, 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 ganz hochkarätige Gäste, ganz, ganz spannende Vorträge.
Schauen Sie sich das mal an bei efmagazin.de/Konferenz.
Konferenz.
Ja, da sind ja alle aufgeführt, wer da so ist. Also die ganze Bagage.
Ja.
18 oder 16, 17, 18 Redner. Hm. Einer nach dem anderen. Nikolai Binner mit einer Abendveranstaltung.
Richtig.
Wird Comedy-Abend machen. Wir werden zusammen in der Disco
tanzen. Bier trinken.
Tanzt den Donald Trump.
Ja, es wird.
Ja, also es wird episch.
Es wird eine wundervolle Konferenz in dieser Wendezeit. Ja, also seien Sie unbedingt dabei. Ja, wie gesagt.
Letzte Chance, letzter Aufruf heute.
Genau. Und um das Ganze vielleicht noch ein bisschen abzurunden, vor der Konferenz gibt es, meine Damen und Herren, ein Seminar von Carlos A. Gebauer, Einblendung jetzt, präzise Kommunikation in Sprache, Schrift und Auftritt. Wenn Sie also einen Tag früher anreisen zu dieser EF-Konferenz, also das musste man dann hier separat buchen, haben Sie die Möglichkeit, an diesem Seminar teilzunehmen und dann gewissermaßen nahtlos zur Konferenz zu gleiten. Es findet ja an einem und demselben Ort in Zinnowitz statt. Hier sei aber wohl angemerkt, dass dieses Seminar erst dann stattfinden wird, wenn sich gesichert 10 Leute dazu angemeldet haben. Ne? Und ich glaube, wer, wie gesagt, sich für dieses Thema interessiert, und das ist mit Sicherheit, gerade in heutiger Zeit nicht zu vernachlässigen, präzise Kommunikation in Sprache, Schrift und Auftritt. Ja, der sei herzlich dazu eingeladen. Wie gesagt, Sie bekommen die Anmeldebestätigung dann, wenn 10 Leute sich zu diesem Seminar angemeldet haben. So, und damit
Carlos Gebauer, auch nahtlos weitermacht und auf der Konferenz unser beliebtester Conferencier ever ist, der Conferencier,
der Herzen.
Der Herzen ist halt der Maître de Plaisir. Der Maître de Plaisir.
Ich kann kein
Baguette. Gerd Habermann das mal so schön ausgedrückt hat.
So, erster Werbeblock zu Ende. Ja. Ich wollte tatsächlich aber auf meine Notiz zu sprechen
kommen.
Es ist ja nicht
Notizen
nur,
gemacht.
Ich hatte mir Notizen gemacht. So, es ist ja nicht nur so, dass, wie gesagt, gerade nur 9% die Grünen wählen. Es sind ja auch 41% der Journalisten, die bekennen, die Grünen zu.
Und genau 0%, die die AfD wählen.
Genau, 0%.
Null.
Absolut null und nichtig. Ne? Die sind nicht immer unter den anderen subsumiert. Oder die haben sich halt nicht getraut. Ne?
Die wurden, glaube ich, gar nicht abgefragt.
Die wurden gar nicht abgefragt. Die wurden direkt die hier vor die Tür. Was wollte ich jetzt, wo war ich jetzt eigentlich jetzt? Jetzt habe ich hier aber tatsächlich den Faden verloren. Ich wollte auf diese.
Du wolltest die 9% der Grünen und dann kamst du auf
Nee, eigentlich wollte ich nur auf die 41% der Journalisten. Aber wovon haben wir vor dem Werbeblock gesprochen? Jetzt müssten wir noch mal zurückspulen.
Ja, du hattest ja Notizen gemacht. Aber woraufhin hattest du denn Notizen gemacht?
Es ging darum, dass die CDU sich zu diesem, ich sag mal, auf diesen
weitermacht mit dem kommunistischen Block jetzt. Ne?
Ganz genau so.
Und
ich denke, da wird man rein gedanklich schon ein bisschen weiter sein. Also man weiß, okay. Genau, ich habe von Friedrich Merz erzählt, der den Lauch gemacht hat. Und zwar hat er den Lauch natürlich vor diesen 41% gemacht. Das muss er machen. Er kann gar nicht anders. Er muss jetzt gerade noch, wie soll ich sagen, sich so ein bisschen vor dem noch herrschenden Zeitgeist beugen. wissentlich, dass dieser Zeitgeist seinem Ende entgegengeht. Weil, doch, davon bin ich felsenfest überzeugt. Also du hast, wie gesagt, 41% der Journalisten, die bekennende Grünen-Wähler sind. 41, das ist phänomenal. Gleichzeitig sind die Grünen bei 9% in den Umfragen. Das heißt, 41% der hier in Deutschland tätigen Propagandisten, der Weltbilderschaffer, geben natürlich alles dafür, um eine 9%-Partei hochzujubeln. Und man
die aber längst das Gespött genau, der Leute ist.
Also man sieht, dass diese Propagandashow seitens dieser 41% Journalisten, und die anderen sind ja auch jetzt nicht unbedingt Grünenhasser, will ich mal formulieren, diese 41% schaffen es nicht, eine Partei auf über, ich sag mal, 9% zu hoch zu jazzen.
Ja, in Wahrheit gibt es jetzt schon kein größeres Schimpfwort als Grüne, ne?
Richtig.
Der Zeitgeist,
die Nazi-Keule ist erledigt. Die ist
jetzt komplett vorbei.
Das sind jetzt die Grünen.
Der Prügelknabe, ja.
Und die, also noch nicht. Noch ist alles,
stimmt,
ich sag mal, in einem gewissen Rahmen. Aber wenn du dir, wie gesagt, hier mal die sozialen Medien, wie gesagt, X, wenn du dich da mal umschaust, was da los ist. Ich weiß nicht, ob das bezahlte Leute sind, die da schreiben, aber du hast so oft, also ich krieg das halt mit, man sieht halt für dich, also du hast halt hier die Auswahl, welche Nachrichten du angezeigt bekommst, erstmal für dich oder von Leuten, denen du folgst. Das ist so eine Unterscheidung. So, wenn du natürlich nur Nachrichten bekommst von Leuten, denen du folgst, dann kriegst du natürlich alles aus deiner Bubble mit, ja. Mhm. Finde ich jetzt eher unspannend, ne, deswegen bin ich bei für dich, und da kommt eben das zu mir, was da eben auch aus der anderen Bubble so kommuniziert wird. Und da hast du tatsächlich Leute, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass das bezahlte Accounts sind, dass das Bots sind oder sowas in der Richtung, die loben Robert Habeck, die loben die Grünen, die loben die grüne Politik grundsätzlich über den Klee hinweg. Also es ist unfassbar, wie diese Leute offenkundig bereit sind, die Realität komplett zur Seite zu schieben und trotzdem noch ein Loblied auf diese Vernichtungspolitik zu singen. Ja, das Witzige dabei ist, ich sehe zwar relativ viele von diesen Kommentaren seitens dieser ja, Jubelperser, aber auf was X, du dann ja.
Auf X,
ja, genau. Ja. Dann klickst du mal da drauf, weil diese Jubelperser-Kommentare, die werden natürlich auch kommentiert. Und dann hast du unter diesen Jubelperser-Kommentaren 95% Reaktionen, hast du sie noch alle?
Ja.
Und das ist die Realität.
Ja.
Das ist wirklich die Realität, vor der diese Leute jetzt stehen. Und nichtsdestotrotz, ein Friedrich Merz muss jetzt in dieser Übergangsphase, in der wir uns ja jetzt offenkundig zu befinden scheinen, darf sich jetzt immer noch nicht zu weit aus dem Fenster hinauswagen, weil man könnte ihm dann ja gewissermaßen, weiß ich nicht, man könnte ihn jetzt noch vernichten. Also die Macht, die ist noch da seitens der Medien, ihn komplett durch den Fleischwolf zu ziehen und ich sag mal, die Zustimmungswerte für die CDU dann, ja, zu pulverisieren, auch wenn man jetzt, ich sag mal, auch wenn man es jetzt nicht schafft, die Grünen hochzujazzen, Friedrich Merz macht sich wahrscheinlich berechtigte Sorgen, dass man denn dann jetzt auch auf ihn losgehen könnte. Und das tut man ja hier und da. Also das ist ja auch so eine wundervolle Geschichte, die jetzt gerade erzählt wird. Gerade auch so nach der Landtagswahl, beziehungsweise nach den Landtagswahlen, da war die Erzählung ja die, ja, die Grünen haben deswegen so schlecht abgeschnitten, weil ja die böse CDU, die hat es ja gewagt, die Grünen zu kritisieren. Mhm. Und auf einmal ist nicht mehr die AfD das allerböseste überhaupt, was da auf der Bildfläche herumschwirrt. Nein, das sind die Grünen seitens der CDU. Und das kriegen die Leute ja mit. Mhm. Das kriegen die Grünen jetzt tatsächlich mit. Man stellt fest, so, okay, wir sind jetzt doch nicht mehr in unserem Safe Space. Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, dass jetzt auch aus den etablierten Kreisen irgendwie die Stimmen lauter und lauter werden, die vielleicht nicht alles an uns toll finden. Und das, selbst das ist ja schon komplett, das ist zu viel. Also diese selbst leiseste Kritik können diese Leute nicht aufnehmen, verarbeiten und darauf reagieren. Nein, das ist ein komplett infantiler Haufen, der einfach reagiert wie so ein Fünfjähriger.
Hast du diese Bilder vom linken Parteitag gesehen? Die Gestalten?
Eine
reine Freakshow, ne? Reine Freakshow.
Das darfst du so
nicht sagen. Das ist wirklich, wenn du schon sagst, unsere Bundesregierung ist das allerletzte Aufgebot, ne? Dann ist das nochmal die allerletzte Steigerung, die kommen kann, ne?
Das hatte wirklich
schon. Wir haben das ja so oft gesagt, ne? Ja. Die ganze Show, diese ganze Clownwelt, die uns in den letzten Jahren geboten wurde, ne? Das ist ja alles dafür wurde aufgebaut, um dann irgendwann zu sagen, ja, hör mal, wie konnten die Leute dem damals folgen? Was war das eines für ein Wahnsinn? Für ein Wahnsinn in Tüten. Und was noch fehlt, ist der wirtschaftliche Zusammenbruch. Ne?
Ja.
Und dann ist eigentlich alles klar.
Ja.
Ne? Und der wirtschaftliche Zusammenbruch, die Schritte kommen näher, ne?
Ja, die Schritte kommen näher und näher und wir müssen uns alle irgendwie darauf vorbereiten. Also ich weiß auch nicht, man weiß ja nicht mal, ob wir das hier überleben. Ja. Ne? Wir tun alles dafür, wir brauchen auch ihre Unterstützung dafür. Aber wie gesagt, das wird spannend und das wird holperig. Und ich sag's an dieser Stelle, alles, was Sie an Euro zu viel haben, investieren Sie lieber in haltbare Lebensmittel, als es auf der Bank zu lassen. Ne, um das jetzt mal ganz drastisch zu formulieren.
Wo ich eben den Gedanken hatte, die Amerikaner sind schon einen Schritt weiter. Ne? Ja. Das fiel mir auch auf, wenn du da wirklich mal, wenn du dir diese 3 Stunden Joe Rogan mit Donald Trump anguckst. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Nur Auszüge, aber war schon schön.
Das war schon an vielen Stellen sehr erhellend. Zum Beispiel, wenn die sich da 5 Minuten wegkichern und kaputt lachen über die europäische Windkraft-Verschandelung, Landschaftsverschandelung. Ne? Also unglaublich, ne? Ja, da in Europa, das also, Jahrhunderte, Jahrtausende alte Kulturlandschaften werden dafür total verschandelt wegen dieser schrecklichen, total schwachsinnigen Windkraft. Mhm. Ne? Und dann war ich ja auch gerade in Frankreich ein paar Tage mit der Familie, jetzt in Herbstferien. Ne? Und in Frankreich hast du das gar nicht, das war mir gar nicht so klar. Ne? Mhm. Wunderbare Landschaften immer noch, ne? Fährst da durch, klar, die haben Atomkraft. Ne? Kommst nach Deutschland rein und ab da hast du wirklich nur dieses schändliche Bild. Ne?
Ja, gerade bei uns in der Ecke,
da, wo wir wohnen. Und jetzt, seit neuestem komme ich hier, fahre wieder zur Arbeit die letzten Tage, ne? Sind nochmal neue aufgestellt. Ja. Ne? Da ist ja alles nur noch links und rechts voll Windkraft. Ne?
Obwohl wir
eigentlich im Braunkohletagebaugebiet
sind. Ja, ne? Das ist ja das Krasse, also wenn man, ich weiß nicht, wie oft du da so in Richtung Heinsberg fährst.
Ja, ja.
Also, das müssen Sie sich mal so vorstellen. Wir wohnen ja in Grevenbruch, da ist ja hier der Tagebau ansässig. Und es gibt einen Autobahnabschnitt, der führt dann Richtung Heinsberg, also Richtung holländische Grenze über die 46. Und da haben Sie immer noch die Löcher, diese Tagebaulöcher. Und diese ganzen Tagebaulöcher, die ganze Fläche zwischen den Löchern ist komplett zu mit Windrädern. Also wenn ich aus meinem Schlafzimmer gucke, sehe ich die, ja. Ne? Und was soll man dazu sagen? Also das nimmt mittlerweile Formen an.
Aber das Verrückte, diese schändliche Tat hier, das Landschaftsbild kaputt zu machen. Erstmal ist es ja, was steckt denn da dahinter? Wie kann man das überhaupt machen? Das ist schon mal der sozialistische Todestrieb, die Zerstörung von allen. Ne? Ansonsten kommt da keiner auf die Idee, die Landschaft so zu zerstören. Ne? Irre. So, dann sind es natürlich religiöse Symbole. Ne? Das ist halt die neue Religion, ne? die Religion unserer Zeit. Und das sind die Kirchen, die da hochgezogen sind. Ja. Ne? Und das Interessante ist aber, wenn ich sage, die Amerikaner sind einen Schritt weiter, mit welcher Selbstverständlichkeit Joe Rogan und Donald Trump darüber sich weglachen und sagen, guckt euch das an, ist das nicht irre?
Ja.
Mit welcher Selbstverständlichkeit die schon einen Schritt weiter sind, während der eben beschriebene Lauch immer noch sagen würde, ne, hier die ganze CDU immer noch sagen würde, ja, Windkraft und so, wir sind modern und so weiter. Die hängen noch in diesem Glauben fest, während die Welt eigentlich schon einen Schritt weiter geht. Ne? Und irgendwann werden diese Dinger wieder abgebaut. Ne? Müssen abgebaut werden.
Ich glaube nicht, dass die in dem Glauben festhängen. Das habe ich ja, glaube ich, gerade versucht zu beschreiben. Also man hat, glaube ich, seitens der CDU oder zumindest in Kreisen der CDU hat man festgestellt, dass demnächst der Wind aus einer anderen Richtung wehen könnte. Wenn du verstehst,
sehr schönes Bild.
Und der kommt dann eben aus einer Richtung, die dann untauglich ist für diese Windkrafträder, um das jetzt mal so zu formulieren. Nein, ich glaube, man bemüht sich eben jetzt hier in diesem untergehenden System, in dieser Untergangsphase, sich noch irgendwie über Wasser zu halten. Also das sind dann die Leute, die, um das jetzt mal mit dem Dritten Reich zu vergleichen, die sich immer noch, auch in den letzten Stunden des Regimes, immer noch irgendwie versuchen, damit zu arrangieren, ne? Und die dann natürlich darauf spekulieren, dass nach dieser, wenn du so willst, Wendezeit, sie dann wieder ans Ruder kommen. Ja, ob denen das gelingen wird,
aber das, genau,
weiß ich nicht.
Aber das wollte ich sagen, mit welcher Selbstverständlichkeit, ne, die Amerikaner schon über Windkraft sprechen. Ja. Aber auch hier kommt das ja mehr und mehr, dass auf einmal Themen, die noch vor ein paar Monaten völlig tabu waren, ne, habe ich eben ausgedruckt, diese ja. Geschichte hier mit den Chören,
ja.
Mit den Chören, Udo-Lindenberg-Chöre in Berlin.
Ja. Ja.
Ne? Bild-Zeitung heute, oberstes ja. Ding, ne, wie Tagesschau bei der anderen ja. Sache. Kein Geld für diese Sprachhenker. Hm. Allein das Vokabular auf einmal gegen diesen woken Schwachsinn. Ne? Hm. Berlin-Sonderzug nach Absurdistan. Im Humboldt-Forum dürfen Chöre Udo Lindenbergs deutsch-deutschen Gassenhauer Sonderzug nach Pankow nicht mehr originalgetreu vortragen. Statt Oberindianer trällern sie nun, und das ist ja auch so ein Ding, ne? Ober-I. Ne? Also das ist doch Rassismus pur gegenüber den Indianern. Ober-I. Aber Wahnsinn, ne? Die haben sie doch nicht mehr alle, schreibt die Bild-Zeitung. Indianer und so weiter. Selbst die Amerikaner selber bezeichnen sich oft als American Indians. Die selbsternannte Gefühlselite vergiftet unser Zusammenleben. Hört, hört, die Bild. Diese Leute vergiften unser Zusammenleben. Mhm. Sie vergehen sich an unserer Kultur. Die gehören an den Marterpfahl. Das, allein die Wortwahl, ne? Und das ist doch bei allem, bei der ganzen Show, die uns hier die letzten Jahre vorgesetzt wurde, bei dem ganzen Wahnsinn, bei dem ganzen Woken-Wahnsinn, fehlt doch nur so ein kleiner Tick, dass überall nur noch drüber gesprochen wird,
was das für Irre
ist. Was haben diese Irren uns angetan? Ne?
Also, du glaubst.
Und die Amerikaner sind schon den Schritt weiter, die wählen das nämlich gerade.
Und du glaubst jetzt auch an meine Verschwörungstheorie, dass eigentlich alles darauf hinausläuft, dass irgendwann auch mal so eher rechte Kreise übernehmen. Ne?
Ja, wie gesagt, ohne dass man jetzt sagen muss, dass es unbedingt viel besser wird. Ne? Aber es kommt eine ganz andere Story,
ja,
wie du auch immer sagst. Nur die Frage ist, war das jetzt eine Riesenshow oder ist es halt dieser natürliche Zyklus, weil diese 80 Jahre,
ja.
Das ist ja nicht 80 Jahre ständig neue Show und so weiter. Ja. Das ist ja einfach ein natürlicher Zyklus, 80 Jahre, dass eben sozusagen Kulturen und Zeitläufe sich ändern und natürlicherweise schwere Zeiten starke Männer produzieren. Und natürlicherweise starke Männer bessere Zeiten produzieren. Natürlicherweise die besseren Zeiten schwache Leute produzieren. Und so weiter und so fort. Das ist ja ganz normal, der Zyklus.
Ja.
Ne?
Ja, da kann man tatsächlich auch so ins Metaphysische abgleiten.
Ob ja,
da nicht auch irgendwelche Kräfte am Walten sind, die das alles hier so hochdramatisch, spannend, unterhaltsam gestalten. Ja, man muss das tatsächlich mit so einem gewissen Abstand, glaube ich, auch betrachten. Es ist ja nichtsdestotrotz, es sind herausfordernde Zeiten für uns alle, es beobachten zu können, wie hier wirklich alles auseinanderbricht, wobei ich da auch so eine Feststellung gemacht habe. Also wenn man mit dieser Welt, die da draußen ist, also diese Otto-Normal-Welt, ja, wenn man da nicht mehr verhaftet ist, dann hat man es wirklich, wirklich leichter. Ja, ich kann mir jetzt nur vorstellen, jetzt überleg mal, also was wir haben, wir leben ja schon auch in unserer Bubble.
Aber hat man es wirklich leichter? Ich finde, wir haben es eigentlich oft nicht leicht.
Nein.
Wir können ja nicht ertragen das Radio, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Irgendwie kommt eine Nachricht, früher hat man noch gelacht, inzwischen ist es ja so schlimm, dass man kann es eigentlich nicht mehr ertragen, diesen ganzen Wahnsinn. Mhm. Oder wie ich jetzt sage, man fährt auf der Autobahn an diesen verrückten Windrädern, die auch noch die neuen, die da entstehen.
Ja. Ne? Ja.
Regt man sich doch eigentlich innerlich nur auf?
Nein.
Während so diese letzten Follower dieses Ganzen, die da jetzt immer noch geradeaus fahren, sagen, sind wir nicht toll, sind wir nicht umweltbewusst, sind wir nicht ein tolles Land, ne? Das alles so, irgendwie ist da nicht viel schöner für die?
Für die ist das natürlich noch schön, aber ich sag jetzt mal, ich weiß ja, oder ich vermute, ich ahne, was kommt, ne?
Ja.
So, und diese Ahnung, was da kommt, auf die kann ich mich natürlich jetzt mental einstellen, beziehungsweise tue das ja auch schon die ganze Zeit. Also ich habe mich ja, wie gesagt, von dieser Welt da draußen komplett entfernt. Das ist nicht mehr meine Welt. Ne? Also wenn ich jetzt hier du machst den Fernseher an und siehst dann irgendeine Show mit irgendwelchen Promis. Ja, ich kann mich noch daran erinnern.
Toten Hosen haben gerade hier von NRW Wüst, hast du gesehen?
Ja, irgendwie. Guck mal, also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich so als 16, 17, 18-Jähriger, ne, dann hat man sich diese Shows so angeguckt, da hat man sich Wetten, das angeguckt, RTL Samstagnacht, und dann hattest du diese Promis vor Augen und das waren alles Helden. Das waren alles unerreichbare Übermenschen aus deiner Sicht. Du hast dir gedacht so, mein Gott, wie toll das sein muss. Boah, den mal zu treffen, da würde ich ja auseinanderbrechen, ja. Ich weiß, ich habe sogar mal Stefan Raab getroffen von News, vor dem Radiogebäude von News 89.4. Da war der noch bei Viva. Ach. Und hat hier dieses Vivasion gemacht. Und da weiß ich, da hat der mal einen Sonntagnachmittag hat der bei News 89.4 mitmoderiert. Und ich und mein Freund damals aus der Nachbarschaft, ich glaube, wir waren 13 oder 14, ich weiß nicht wie alt, wir sind dann tatsächlich dahin gefahren zum News 89.4 Gebäude, um uns da eine Autogrammkarte zu holen, und wir waren die Einzigen.
Nein. Also
wir waren die Einzigen, ja, damals war Stefan Raab noch nicht so bekannt, aber ich habe dann so eine Autogrammkarte von Stefan Raab bekommen, und ich wäre ja fast zusammengebrochen, als der da stand, ne, so ein riesengroßer Typ, ne? Und dann, hi, bitteschön. Ich konnte gar nicht mehr, ne? Also war, aber wenn ich jetzt mir diese Figuren angucke, so der Dreck unter meinen Fingernägeln bedeutet mir mehr als diese Menschen. Und ich würde, also Ehrfurcht oder sowas, das ist alles komplett weg. Das sind für mich keine Menschen, mit denen ich zu tun haben möchte. Das sind für mich keine Repräsentanten einer besseren Welt oder sowas, einer schöneren Welt oder sowas. Das ist alles komplett weg. Ganz im Gegenteil, man sieht sich diese Figuren an, so eine Kebekus oder sowas oder so ein Pastewka, also diese ganzen systemkonformen, weiß ich nicht, wie nennt man die, Pausenclowns oder hier Harlekine, weiß ich nicht, also diese Staatsbüttel, ja, die immer noch hier klatschen und hier das dem Regime huldigen und so weiter. Das sind doch für mich keine Menschen mehr, von denen ich sage, ja, bei denen kann ich mir was abgucken. So, na, im Gegenteil. Das sind die Leute, denen man morgen die Vorwürfe machen wird. Ja, wie konntet ihr damals eigentlich, wieso habt ihr da mitgemacht und so weiter, ne? Ja.
Habe ich auch neulich drüber nachgedacht. Wie war das eigentlich? Guck mal, diese ganzen Schauspieler und so weiter. Mhm. Ne? Oder diese ganze Kulturelite im Dritten Reich.
Ja.
Die hat ja mehr oder weniger nahtlos dann nach dem Krieg weitergemacht.
Ja.
Da gibt es eben zwei Unterschiede. A, waren die wirklich noch eine Elite? Das waren gute Schauspieler und Musiker und so weiter. Mhm. Alles, ne? Was jetzt nicht der Fall ist, definitiv nicht. Es ist wirklich das allerletzte Aufgebot, ne? Auch was das betrifft. Und die Leute hatten auch nicht, da gab es ja auch Aufnahmen, was weiß ich, mit hier gerade hier Göring und Goebbels und so, die da immer mit denen immer ständig unterwegs waren und so. Und dann gab es ja auch Aufnahmen und so. Gut, die wurden aber nicht ständig überall gezeigt. Aber das Internet vergisst nichts, ne?
In diesem Fall nicht.
Nee, das Internet wird nichts vergessen.
Nee.
Und das wird man ihnen weiter vorhalten. Deswegen, wahrscheinlich wird der Bruch jetzt viel radikaler sein, auch was diese Leute betrifft.
Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, das ist die Frage, warum wir es einfacher haben. Ja, wir haben da draußen eben noch 70-80% der Menschen, die zu diesen Leuten noch aufschauen, die diese Leute immer noch irgendwie in so einer Sphäre sehen, wie ich das damals als 16-Jähriger mit Stefan Raab oder mit einem anderen gesehen habe. Ich glaube schon, dass da immer noch ein sehr, sehr, ja, vielleicht nicht mehr 70-80%, aber es ist immer noch ein relativ großer Teil der Bevölkerung vorhanden, der in diesen Leuten immer noch so erhabene Figuren sieht. Und diese Leute, die werden es dann natürlich, wenn du so willst, die werden es schwer haben, wenn sich die Geschichte auf einmal, die Erzählung auf einmal dreht. Wenn auf einmal alles das, was man denen die letzten 30, 40, 50 Jahre, also ihr Leben lang erzählt hat, wenn das auf einmal keine Gültigkeit mehr hat. Ich habe dir ja mal davon erzählt, ich habe mich auch mal mit jemandem unterhalten, also das war für mich so persönlich der Endgegner, ja, also so ein Mann, der wirklich mehr oder weniger schallplattenartig das wiederholt hat, was so in der Tagesschau präsentiert wird, was in der NGZ steht, was die Mainstream-Medien so wiedergeben. Da gab es kein Reflektieren dahinter. Es war wirklich ein einziges Wiederholen, und die einzigen Argumente, die gebracht worden sind, waren Argumente, die dann über die Tagesschau kommen. Ich hätte mich auch mit der Tagesschau selbst unterhalten können, über den Fernseher. Das hätte genauso viel Effekt gehabt, ja, nämlich gar keinen. So, und diese Leute gibt es, das darfst du nicht unterschätzen, dass diese Leute nicht da sind. Und was meinst du, wie schwierig es für diese Menschen werden wird, wenn all das keine Gültigkeit mehr haben wird? Wenn auf einmal dieser Prozess, den wir vielleicht irgendwann einmal durchgemacht haben, den wir auf jeden Fall mal durchgemacht haben, als wir uns dann von dieser Welt verabschiedet haben, das war für keinen von uns beiden wahrscheinlich angenehm zu sagen, so, mein Gott, was habe ich damals für einen Schwachsinn geglaubt, war ich so dämlich, wie konnte ich nur so dämlich sein, ja? Der ist uns ja gewissermaßen passiert. Wir sind da selber durchgegangen, ohne dass es jetzt größere, wie soll ich sagen, äußere Einwirkungen gegeben hat. Aber für diese Leute wird dieser Umbruch, dieser Wandel der Erzählung, der wird für die plötzlich kommen und der wird für die radikal kommen und der wird für die in einer Art und Weise geschehen, dass er, ja, wie gesagt, alternativlos das wegsprengt, was bisher Gültigkeit gehabt hat. Und das wird dann enorm, enorm anstrengend, also sehr, sehr wehtun, denke ich mal. Ja, also insofern können wir uns da glücklich schätzen, auch wenn wir das jetzt gewissermaßen aus einer etwas anderen Perspektive ertragen müssen. Aber wie gesagt, wenn man sich so weit von dem ganzen Quatsch entfernt hat, Dann muss man auch sagen, okay, das ist halt Clownswelt jetzt gerade. Das ist Clownswelt, da darfst du nicht ernst nehmen, das ist
aber die alle oder viele der Hardcore-Ideologen, die es da noch so gibt, ne, klar, das sind, was du jetzt gerade beschrieben hast, sind die Mitläufer und die Hardcore-Ideologen sind ja eigentlich alle leben auch von erbeutetem Geld, ne?
Ja, ja.
So, und das wird denen weggezogen. Das wird auch sehr schmerzhaft, ne? Das wird erstmal in erster Linie schmerzhaft.
Ja, aber das ist dann auch gerechtfertigt. Also ich denke, das ist dann so das Mindeste, was man, wie soll ich sagen, was man den Leuten dann wird angedeihen lassen können. Ich bin da jetzt gar nicht für irgendwelche großen, was weiß ich, Tribunale oder sowas, weißt du, da
wird. Nee, aber zumindest ist mal einfach das Geld weg, ne?
Das Geld wird dann halt gestrichen, so, und das, was dann hier gaunerhaft ergaunert worden ist, das fließt dann halt wieder zurück. Und dann müssen die Leute halt bei, ne, dann dürfen die Leute es Donald Trump gleich tun und bei McDonald's oder der Müllabfuhr anfangen, ja. So, und ja, wie gesagt, spannende Zeiten. Ja,
episch.
Es war auch wieder eine epische Sendung, denke ich, ne? Schon über eine Stunde.
Und das ist ja alles nur das Warm-up.
Das ist alles
für
nächste Woche.
Für nächste Woche Mittwoch.
9 Uhr.
9 Uhr morgens.
Ja.
Pangalaktischer Frühschoppen der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Und wir werden alles geben.
Nehmen Sie sich
für bei. Sie.
Ja. Oder Sie müssen sich die Aufzeichnung live angucken.
Auf X und auf YouTube.
Und wissen Sie was? Das Tolle ist, bei X ist es so, dass die Live-Aufnahme, die Live-Übertragung, nicht die Live-Aufnahme, die Live-Aufnahme, die Live-Übertragung, die ist werbefrei. Ja?
Dem Ü-Wagen. Und den Ü-Wagen unten stehen.
Eines Tages legen wir uns auch einen zu, ne? So, aber die Live-Übertragung, die wird komplett werbefrei sein, während natürlich die, wie heißt es, also die Aufzeichnung
bei YouTube,
ist es so. Bei YouTube, genau. Ja. Bei YouTube wird die Aufzeichnung dann allerdings, vollgepresst mit Werbung sein.
Das ist für die Leute, die zu spät kommen.
Ja, genau, aber auch wir müssen irgendwie Geld verdienen, ne? Ist ja, kostet ja alles, ne? Ja, aber bevor wir hier zum Ende kommen, ja, ich habe hier noch eine Zuschrift. Die passt, glaube ich, auch ganz gut in diese Zeit, ja? Also, wo wir uns jetzt hier die ganze Zeit.
Haben wir eigentlich alle, Entschuldigung, wenn ich da nochmal unterbreche, haben wir alle Konferenzen, du hattest doch drei Veranstaltungen.
Ja, genau, und darauf wolltest. Wollte ich jetzt
zusprechen. Kommt da noch eine, ne?
Da kommen sogar noch zwei.
Okay. Ja, wollte ich sagen.
Also es ist ja so, wir alle, wir wollen doch zusammenkommen. Das ist auch in diesen anstrengenden Zeiten sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich finde es, das finde ich auch total klasse eigentlich, dass sich diesbezüglich ja doch in letzter Zeit irgendwie so ein großes Angebot entwickelt hat. So, meine Damen und Herren, und ich weiß hier, der eine oder andere von Ihnen war ja schon mal bei meinem beziehungsweise unserem Stammtisch in Grevenbruch. Und der nächste steht auch schon wieder ins Haus, und zwar nächste Woche Freitag, der 8. November. Einblendung jetzt. Das ist die libertäre Panzerparade mit Stargast. Überraschungsgast. Lassen Sie sich überraschen, wer uns da beehren wird. Schauen Sie gerne vorbei. Dann haben wir noch eine andere Veranstaltung. Einblendung jetzt. Die findet, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, am 30.11. statt. Das ist diese Ayn Rand-Konferenz von unserem Freund Holger Thues. Ein spannendes Thema.
In Düsseldorf, glaube ich.
In Düsseldorf, genau.
Müssen wir in Düsseldorf. Auch mal schauen, also, ob wir da noch aufkreuzen können. Ja,
ja, unbedingt. Also wie gesagt, schauen Sie da unbedingt vorbei. Das wird ein großartiger Vortrag. Antisemitismus und Antikapitalismus. Ich habe das auch doch mal gesagt. Ich habe das gesagt. Also dieser ganze Antikapitalismus ist doch Antisemitismus.
Ist ja.
Ja, es immer. Ist so. Immer. Immer. Genauso wie bei den Nazis ist es jetzt nicht anders. So, und dann noch eine andere, dritte Veranstaltung. Da werde ich tatsächlich zugegen sein. Das ist eine Veranstaltung von Die Basis. Dort wird dann da habe ich mich jetzt im Datum vertan. Wie gesagt, das ist dann am 30.11. Da werden Benjamin Mutlak wird dort einen wirklich tollen Vortrag halten, so wie er immer tolle Vorträge hält. Und ich werde da auch zugegen sein und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da machen werde. Ich werde da vielleicht ein paar Zeilen, ein paar Worte über eigentümlich frei von mir geben und eigentümlich frei dann einem Publikum vorstellen, das uns bisher vielleicht noch nicht so gut kennt, nämlich das sind dann Mitglieder, Freunde, Unterstützer von der Basis, also Einblendung jetzt oder vielleicht auch schon davor. Ja, genau. Und, meine Damen und Herren, heute mal an letzter Stelle, weil das war jetzt mal ein Pilotprojekt, uns hier bei X zu senden. Normalerweise machen wir das immer am Anfang der Sendung, da lesen wir nämlich Zuschriften vor und ich habe hier eine wirklich interessante Zuschrift, das passt auch so ein bisschen zum Thema. Liebe Herren Lichtschlag, Koll und Mocharski, seit vielen Jahren bin ich Abonnent von EF und höre mir auch gern das Dachtheken-Duett sowie die Wortmeldungen von Herrn Mocharski an. Dankeschön. Eine völlige Deckungsgleichheit mit eigenen Ansichten kann es nicht zu jedem Thema geben, aber im Großen und Ganzen haben wir alle die gleiche Einstellung. Eines stört mich jedoch zum Teil bei Ihnen und auch bei allen anderen Libertären at all. Es gibt im Lager der klassisch-liberalen Libertären, Hayekianer, Misesianer, Hoppes, Barths, ordoliberalen Österreichern etc. zum Teil ein Abgrenzen und verächtlich machen der anderen aus den gleichen Großlager. Einige fühlen sich erhaben ob ihrer besseren Bildung oder besseren Weltsicht und gucken dann von oben auf die anderen herab. Zum Beispiel hat Kollege Koll neulich seine Meinung zu Milei kundgetan. Es ist viel leichter, aus einem warmen Büro ohne Verantwortung und ohne Sachzwänge Dinge zu beurteilen, als selbst an der Front zu stehen, um sich gegen große Widerstände und Sachzwänge durchzusetzen. Immerhin geht Milei dahin, wo es wehtut, spielt aktiv mit und stürmt in den Strafraum gegen knochenharte Verteidiger, während andere im Wohnzimmer bei Bier und Chips vor dem Fernseher sitzen und schlau tun. Auf dem Feld geht auch mal ein Schuss daneben oder wird abgeblockt. Letztendlich sind wir alle Teil eines Stammes oder einer Geistesfamilie. Wenn wir uns aber selbst regelmäßig bekämpfen und verächtlich machen, dann haben wir es schwerer als nötig und die Sozialisten brauchen nur zuzuschauen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen vorlesen darf. Ich tue es an dieser Stelle einfach mal nicht. Aber ich möchte darauf eingehen, Sie haben natürlich vollkommen recht. Also das gegenseitige sich niedermachen führt, glaube ich, zu nicht viel.
Also da, wo es persönlich wird, finde ich, da hat er vollkommen recht, das darf nicht sein. Das kommt immer wieder vor, das ist wirklich nicht gut.
Ne? Ja, also
trotz alledem sollen aber Unterschiede ausgesprochen werden. Genau, ich bin auch kein Freund davon, zu sagen, alles Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt da keine Unterschiede.
Ja.
Da sollte man schon sehr ehrlich sich selbst gegenüber und auch den anderen gegenüber sein. Dann ist man, glaube ich, auch glaubwürdiger.
Ja, also das ist natürlich schon eine Sache, die kann man, die sollte man betonen, dass es da hier und da vielleicht Konflikte gibt. Aber Sie haben natürlich in der Sache vollkommen recht, dass man Leute auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, unterstützt, die vielleicht nicht zu 100% mit jemandem auf einer Wellenlänge sind. Ja, da sei jetzt mal gesagt, ich beispielsweise, ich unterstütze ja irgendwo auch die Partei der Vernunft. Ja, ich gehe dahin, ich habe da einen Vortrag gehalten. Können Sie auch Einblendung jetzt? Genau, das kann der Kohl auch noch machen. Ich habe einen Vortrag gehalten dort bei der PDV. Nicht, weil ich jetzt ein Demokrat bin oder weil ich jetzt die Demokratie als solche besonders toll finde oder so. Aber weil ich denke, okay, diese Leute jetzt bei der PDV versuchen natürlich ihr Möglichstes zu tun, um, wie soll ich sagen, vielleicht der Freiheit oder mehr Freiheit zum Durchbruch zu verhelfen. Ja, da könnte man jetzt auch sagen, Markus Krall engagiert sich jetzt im
Bündnis Deutschland.
Die kommen mit der Werteunion zusammen. Da kann man auch geteilter Meinung sein, ob das viel Sinn hat oder nicht. Ich persönlich denke, es ist gut, wenn Leute gewisse Aktivitäten starten und ja, seien sie von Erfolg gekrönt oder nicht. Also wir haben leider Gottes nicht die Wahl der Mittel, ja, also die man ergreifen kann. Also wir haben jetzt kein allzu großes Sortiment an Mitteln, die man ergreifen kann. Wir können halt einfach nur dafür sorgen, dass die Idee verbreitet wird und welchen Weg man da geht, welches, ich sag mal, Instrument man da wählt, ja, das sei jedem selbst überlassen. Und am Ende geht es ja wirklich nur darum, komm,
ja, wir wollen. Man sollte jedem, der ungefähr den gleichen Weg geht, natürlich wirklich viel Glück wünschen, ne? Ja. Und da tatsächlich nicht persönlich werden, negativ werden. Man kann unterschiedliche Auffassungen andeuten oder auch aussprechen und auch ausdiskutieren. Ne? Wir haben das in Eigentümlich frei ja wirklich auch in Heften jetzt. Wir haben so oft Milei auch sehr stark gelobt, ne? Ja. Haben seine Programme nachvollzogen, ja. Haben sie versucht zu beschreiben, haben ihn da sehr, sehr stark für gelobt, haben auch Leute schreiben lassen, die ihn sehr stark loben, haben aber jetzt zuletzt eben auch einen längeren Aufsatz von Hans-Hermann Hoppe im Heft gehabt, ne? Der das halt ein bisschen anders sieht. Aber warum nicht? Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ne? Eigentümlich frei ist übrigens diese Zeitschrift.
Genau.
Wenn Sie die noch nicht abonniert haben oder noch nicht kennengelernt haben, können Sie sich da auch mal ein Probeheft bestellen beziehungsweise ein Abo bestellen. Einblendung jetzt.
Hatten
wir, glaube ich, auch noch nicht.
Ne? Und wissen Sie was, wenn ich das noch mal in die Hand nehmen darf? Wenn Sie es wünschen, signieren wir die Hefte.
Ja, wir hatten jetzt zum ersten Mal diesen Wunsch.
Wir hatten zum ersten Mal den Wunsch eines lieben Zuschauers. Herzliche Grüße an dieser Stelle, der das Heft gerne signiert haben wollte. Wir haben es signiert und dann
genau, wir mussten draufschreiben auf seinen speziellen Wunsch, 1 von 50.
Ja, genau.
Also wenn Sie ein signiertes Exemplar 2 von 50
oder 3 von 50
oder 3 von 50 haben möchten,
sagen Sie Bescheid. Ne?
Sind wir uns da auch nicht zu schade
für. Genau, richtig. Also das wird dann irgendwann einmal mit unserer Unterschrift, wie sagt man, Sammlerwert bekommen. Ja. In der Folgezeit, in der Wendezeit, dann sind diese Hefte mit unserer Unterschrift da drauf unbezahlbar. Also das ist, glaube ich, ein Investment, das kann man machen, ist, glaube ich, aussichtsreicher als Bitcoin, Gold und Silber zusammen. Ne? So, und für die Leute, die direkt ein Jahresabo abschließen, haben wir ein ganz besonderes Geschenk. Ich hatte es eben in die Kamera gehalten. Roland Bader, totgedacht. Warum Intellektuelle genau den Bockmist verursachen, der jetzt gerade hier aktuell ist, glaube ich, lautet die
Unterschrift. Ja, ein echter Augenöffner, das Buch, ein Klassiker.
Ja, richtig. Den gibt es dann gratis zum Jahresabo dazu, plus Signatur von uns
allen drei.
Wenn Sie möchten.
So, jetzt sind wir aber durch, oder?
Jetzt sind wir durch. Ich bin aber auch durch. Das ist
unfassbar. Jetzt haben wir im Warm-up alles gegeben. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen schonen.
Ja.
Ne? Weil Dienstagmorgen, 9 Uhr. Boah,
da wird Dienstagmorgen?
Nee, Mittwochmorgen.
Mittwochmorgen. Ja, fast hättest du die Leute vor der Wahl. Ja.
Mittwochmorgen. Nach der langen Wahlnacht.
Boah, ja. Dann stehen wir für Sie bereit.
Frühshoppen.
Pangalaktisch.
Frühstücksfernsehen.
Ja, mit Mettbrötchen. Wir werden uns
mit Mettbrötchen
werden wir uns eindecken. Dann lecker essen, Bier trinken. Und
pangalaktischer Frühschoppen
und uns
der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
An den hoffentlich, ich habe ja immer noch dieses eine Quäntchen Zweifel, ja. Wenn,
es ist
tatsächlich so, also wenn einem die Dinge so wahrscheinlich erscheinen, also wenn es eigentlich gar nicht mehr anders zu sein scheint, dann wartet man doch, dann kommen die Dinge ja meistens anders und zweitens als man denkt. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir so langsam auch so, eigentlich kann es gar nicht mehr. Aber wie gesagt,
wir werden sehen.
In die Zukunft, das mit diesem, mit den, mit diesem,
mit wir werden das mit Ihnen erleben und ausdiskutieren.
Ja, genau. Dann entweder heulend bei Schnaps oder freuend bei Bier. Mal überlegen Sie mal, wir sind Libertäre und machen diesen ganzen demokratischen Zirkus trotzdem mit. Ja. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal. Lassen Sie einen oder von mir aus auch 10 Kommentare da. Lassen Sie
schauen Sie mal vorbei auf unserer Kolumnenseite, der Mutterseite dieses Kanals, freiheitsfunken.info. Auch immer wieder gerne gelesen, wenn Sie viele tolle Kommentare und Artikel zum Zeitgeschehen finden.
Ja. Ja, ansonsten, um richtig cool zu sein.
Ach so, ja. Vergessen. Haben wir ganz vergessen. Aber wir haben gar keinen. Dabei haben wir unten wieder Rasierwasser.
Rasierwasser haben wir unten. Einblendung jetzt.
Also wir haben eine kleine Haarpflegeserie, wenn genau. Sie so uns so angucken.
Er hat zwar also keine so Haare, aber dafür habe ich Haare. Ja,
so viele wir haben eine eigene Haarpflegeserie.
Wir machen nämlich nicht nur in hier.
In Musik?
Wir machen auch in Haarpflege. Wir machen eigentlich nur in Haarpflege und Musik und bringen nebenbei viele lustige Artikel und solche Videos heraus.
So ist das.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, haben Sie
einen. Haben wir da gesagt, Einblendung jetzt?
Einblendung jetzt. Serie? Ja, ich hoffe, ich weiß es nicht. Einblendung jetzt, dann wird es der Herr Koll hoffentlich hinkriegen. Ja, in diesem Sinne, haben Sie erst einmal ein wunderschönes, langes Wochenende. Genießen Sie den freien Tag, genießen Sie das Wochenende.
Und es sind ja jetzt nur 6 Tage, bis wir uns wiedersehen.
Ja, genau.
Sogar nur 5,5. Wenn man so will, oder?
Wenn man so will, ja. Ja, so 5,75. Ja,
5,75.
Ja. Also wir
Mittwoch
sind
morgen, 9 Uhr.
9 Uhr. Alles Gute.
Nicht vergessen.
Bis dann. Und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.